ich möchte immer besser sein als wie mein Preis. Das ist eins meiner Ziele. Also wenn ich 130 Euro für einen Haarschnitt nehme, dann möchte ich eigentlich so arbeiten, dass der Haarschnitt 160 kosten müsste.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Endlich wieder zum Friseur. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich selten so darauf gefreut, meine Haare schneiden zu lassen. Als Moderator dieses Podcasts hatte ich jetzt sogar das große Glück, schon ein paar Tage vor der Wiedereröffnung im März den größten Friseur unserer Stadt treffen zu dürfen. Rein zum Gespräch, versteht sich. Ihr habt ihn gerade im Intro schon gehört. Er heißt Oliver Schmidt und betreibt allein in Düsseldorf 9 Salons. Dazu kommen noch einmal 10 weitere in benachbarten Städten. Ja, und mehr als 10 lange Wochen durften er und seine 200 Beschäftigten keine Kunden bedienen. Da wollte ich natürlich von ihm wissen, wie er diese Zeit überstanden hat und wie der Corona-Lockdown sein Unternehmen verändert. Er wird euch gleich berichten, warum er aktuell so viel arbeitet wie selten zuvor, wie er neue digitale Geschäftsmodelle aufgebaut hat und was er Kundinnen sagt, die ihn zur Schwarzarbeit überreden wollen. Freut euch auf ein Gespräch über Leidenschaft im Job, die Liebe zum Menschen und die Lust an Veränderung. Viel Vergnügen mit Oliver Schmidt. Wer schneidet Ihnen eigentlich die Haare?
Oh, das ist eine gute Frage. Aber bei mir ist es immer so, dass ich immer viel Zeit dafür brauche, endlich mal die Haare geschnitten zu bekommen. Also, und es schneidet immer einer aus meinem Salon die Haare oder meine Frau, wenn wir Zeit haben. Oder auch Auszubildende, auch immer der gerade Zeit hat. Also ich habe keinen festen Friseur.
Sie haben Ihre Frau schon erwähnt, Susanne, die ja auch Friseurin ist, und Sie haben auch eine Tochter. Haben Sie den beiden in Corona-Zeiten jetzt auch die Haare geschnitten?
Ja, in der Familie kann man das ja machen, und dann haben wir das gegenseitig getan.
Ich habe mal über Sie gelesen, dass Udo Walz, der Starfriseur, mal zu Ihnen gesagt hätte, aus dir wird kein guter Friseur, weil du nicht schwul bist.
Hat stimmt er gesagt, das stimmt. Das ist aber schon ewig her. Und da war ich mit meinem alten Chef, waren wir auf Tournee und haben Haarpräsentationen gemacht für eine Industriefirma und waren dann abends mit dem Udo Walz essen, und ich war gerade Auszubildender, und dann hat er mir das damals so genau so gesagt. Aber wir hatten dann in der ganzen Zeit immer eine verbindende Freundschaft. Ich war vor einem Jahr noch dort in Berlin und durfte sein Team mehrfach schulen. Das war für mich auch ein großes Kompliment. Da hat der Udo mir also dann doch auch sehr vertraut, und wir haben uns sehr häufig gesehen, und es waren immer total unterhaltsame und lustige und vor allen Dingen witzige, lange Gespräche.
Welchem Politiker oder welcher Politikerin würden Sie gerne mal die Haare schneiden?
Oh, da muss man sagen, da gibt es ja nun einige. Politikerfrauen haben es ja sehr schwer mit ihrem Outfit, vor allen Dingen den auch zu verändern, weil das immer direkt so eine Pressewirbel schlägt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Angela Merkel wäre natürlich mit Sicherheit die größte Herausforderung, aber ich würde auch mal sagen, Julia Klöckner von der CDU, auch sehr spannend. Aber wenn ich die Bundestagsreden dort immer sehe und verfolge, dann würde ich sagen, dann könnte ich mehrere mal zwischen die Schere nehmen.
Was war bisher Ihr prominentester Kunde, dem Sie die Haare geschnitten haben?
Oh, da waren eine Menge. Da war mal Desiree Nosbusch, Franziska von Almsig. Also ich müsste jetzt überlegen, waren noch also etliche Prominente, die gelegentlich mal in Düsseldorf sind oder die auch häufig Stammbesuche bei uns gemacht haben. Und ich meine, wir sind ja in einer sehr attraktiven Stadt Düsseldorf. Da kommen ja immer dauernd Leute. Da waren auch etliche Fußballer dabei. Also auch Politiker, da war schon eine ganze Menge.
Und die letzte Frage zum Einstieg, Herr Schmidt: Was kostet ein Haarschnitt bei Ihnen für Damen oder für Herren?
Wir haben ja 3 unterschiedliche Preiskategorien. Wir haben unsere Akademie, wir haben Oliver's Hair, das sind unsere Lifestyle-Salons.
Und ich meinte bei Ihnen persönlich.
Ach so, bei mir persönlich, 128, 128 genau, ja.
Für Frauen oder für Männer?
Für Frauen. Ich mache auch überwiegend Frauen, etwas weniger Männer, das kommt nur gelegentlich vor. Da haben wir einige Spezialisten bei uns im Salon, die das noch besser machen oder sich darauf spezialisiert haben. Ich mache eigentlich seit meiner Lehre immer überwiegend Frauen.
Okay, ja, das waren unsere 6 Fragen in 60 Sekunden zum Einstieg. Vielen, vielen Dank schon mal dafür und schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Schmidt.
Ich freue mich auch.
Wie geht's Ihnen in dieser besonderen Woche, bevor Sie endlich wieder arbeiten dürfen?
Wir sind voller Spannung und Aufregung. Wir haben mit unseren ganzen Mitarbeitern das Hygienekonzept abgestimmt. Wir haben unsere Mitarbeiter in der Corona-Zeit geschult. Wir hatten Gott sei Dank eine gute Kommunikation untereinander. Das war uns auch wichtig. Also vom ersten Tag immer weiter die Gespräche verfolgen und zu sehen, wie sich, was die Mitarbeiter so machen. Und vor allen Dingen natürlich jetzt auch, morgen haben wir auch wieder eine Schulung bezüglich, machen wir natürlich alles per Zoom, bezüglich unseres Hygienekonzepts, was wir jetzt haben. Aber wir haben auch wirklich jetzt echt Action, auch am Telefon. Man kann fast gar nicht bei uns durchkommen, weil so viele Telefonate da waren und unsere Rezeptionistinnen mussten ein paar hundert Telefonate abarbeiten von Leuten, die sich schon vorher einen Termin reserviert haben. Also an der Rezeption, die sind alle im Homeoffice, aber die machen einen blendenden Job im Moment.
Haben Sie überlegt, vielleicht sogar mal sonntags zu öffnen, um diese ganze Nachfrage bedienen zu können?
Ja, das haben wir, aber das erscheint ja doch sehr schwierig. Das kann man, glaube ich, auch nicht so einfach. Also deswegen, wir haben natürlich eine starke Nachfrage und wir haben aber auf der anderen Seite auch die Hygieneregeln, die es uns verbieten, den Salon voll zu besetzen. Also wir können nicht jeden Stuhl nutzen, so wie es gewohnt wäre. Wir hätten wahrscheinlich den größten Andrang, aber wir müssen jeden zweiten Platz freilassen. Pro Kunde muss 10 Quadratmeter Sicherheitsabstand da sein. Der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter muss immer gewahrt werden. Wir müssen auch Schlangen oder Menschenmengen an der Rezeption verhindern. Also wir müssen das sauber einteilen, was uns natürlich dazu auch zwingt, aber auch im positiven Sinne ja zwingt, unser Personal in Schichten arbeiten zu lassen. Und dadurch, glaube ich, können wir das sehr gut abfedern, die Nachfrage.
Es gab ja manche Friseure, das habe ich in den Medien wahrgenommen, die sogar die ersten Termine versteigert haben, weil die Leute so rasch endlich mal wieder unter die Schere kommen wollten. Wie war das bei Ihnen, bei Ihren Stammkundinnen?
Ja, also natürlich, es wurde uns angeboten von Kunden, die gesagt haben, also ich zahle auch gern 50 Euro mehr, wenn ich etwas eher dran komme. Aber man muss ehrlich sein, dass dieser Verführung sind wir nicht erlegen. Ich muss ganz ehrlich, wir haben unsere Preise, dabei bleiben wir auch. Und für uns ist es auch wichtig, alle Kunden auch fair und gleich zu behandeln. Also wer jetzt schon früher seinen Termin sich hat reservieren lassen, natürlich werden wir nicht sagen, den Termin kippen wir jetzt, sondern wir werden das auch so abarbeiten. Wir sind sehr dankbar, dass unsere Kunden uns so lange immer treu sind, aber wir werden auch unseren Kunden treu sein. Das ist einer unserer Leitsätze.
Mussten Sie die Preise erhöhen?
Wir haben die Preise erhöht Anfang des Jahres. Das macht man ja aber auch grundsätzlich fast jedes Jahr, weil jedes Jahr steigen die Preise ja auch. Wir haben aber bis jetzt aufgrund von Corona extreme Preissteigerungen verhindert, weil wir ganz einfach sagen, Haarschnitt ist Haarschnitt, was hat er mit Corona zu tun? Also man könnte das vielleicht so auch interpretieren. Wir haben wohl Anfang des Jahres, weil wir sehr viel Hygienekosten hatten, haben wir einen Hygieneaufschlag genommen, aber dabei belassen wir es auch zunächst, weil unser Preis ist unser Preis. Und klar, ich weiß zwar, dass viele Kollegen jetzt Corona als Preiserhöhungsmechanismus auch benutzen. Es entspricht aber nicht meinem Prinzip, äußere Umstände zur Preiserhöhung zu nutzen, sondern wir wollen Preiserhöhungen mit unserer Leistung machen. Also steigern wir uns in unserer Leistung, dann sind wir bestimmt mehr wert. Und das ist seit ich selbstständig bin, mein Motto gewesen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie natürlich erstmal Einbußen hatten, logisch, weil sie so viele Monate schließen mussten und dann natürlich auch wahrscheinlich mehr Investitionen, um diese ganzen Hygienemaßnahmen überhaupt befolgen zu können. Das ist ja schon außerordentlich teuer für Sie, ne?
Das stimmt. Wir brauchen Plexiglaswände. Wir kaufen jetzt Luftfilter, haben wir jetzt bestellt, um die Luft noch sauberer zu machen und also hygienisch einwandfrei zu sein. Die ganze Desinfektion, also es geht hin, bis dass sie, wenn die Leute müssen sich nach jedem Haarschnitt und nach jeder Haararbeit immer die Hände desinfizieren. Und dann können Sie sich vorstellen, wie trocken die Hände sind. Da reicht eine klassische Handcreme nicht mehr aus, das wissen die wenigsten, sondern da haben wir jetzt auch medizinische Handcremes für unsere Mitarbeiter organisiert. Das ist natürlich, also so kommt eins zum anderen und das ist eigentlich teuer, aber am teuersten ist natürlich, dass wir keine Kunden bedienen konnten. Also, dass unsere Salons keinen Umsatz machten. Das ist natürlich letztendlich, was am teuersten ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sie haben ja 19 Salons unter der Marke Oliver Schmidt. Wenn Sie jetzt mal so überschlagen, was glauben Sie, wie viel Umsatz ist Ihnen entgangen wegen der Corona-Maßnahmen?
Also, der Hauptumsatz, der wäre natürlich gewesen ab dem 16. Dezember, aber genau ab dem Datum haben wir schließen müssen. Das ist im Grunde genommen die 10 Tage vor Weihnachten, 8 bis 10 Tage vor Weihnachten, wo man Hauptgeschäft hat. Das ist das stärkste Geschäft des Jahres. Das fiel weg. Das fällt jetzt in den Salons unterschiedlich aus. Dann muss man sagen, der Januar ist an sich auch immer ein eher etwas ruhigerer Monat und der Februar ist dann schon wieder stärker und dann fängt es wieder an, sich zu normalisieren. Über Karneval bricht das nochmal ein bisschen ein. Also die Gesamtsumme, muss ich ehrlich jetzt gestehen, habe ich nicht im Kopf, würde ich mir auch schwer tun zu sagen. Und wenn ich es mir ausrechne, dann werde ich wahrscheinlich heute Nacht nicht mehr schlafen können. Also vermeide ich das zunächst einmal. Wir behalten mal Humor. Ne?
Haben Sie denn Hilfen vom Staat bekommen für Ihre Ausfälle?
Ja, wir haben es beantragt, aber natürlich das Kurzarbeitergeld, das ist jetzt geflossen, das ist immer peu à peu geflossen, das ist ja immer so ein rotierendes System. Ansonsten die Überbrückungshilfe 3 ist beantragt, die braucht man ja für die Fixkosten und Stand jetzt ist sie noch nicht geflossen.
Also genau das, was Gastronominnen und Gastronomen auch berichten.
Es wird ja kritisiert in der ganzen Wirtschaft. Das ist, und ich weiß von vielen Kollegen, das muss ich ehrlich sagen, viele Kollegen rufen mich auch teilweise sogar verzweifelt an. Ich weiß, dass da etliches brennt, weil normaler durchschnittlicher Friseursalon hat keine Finanzdecke wie ein Konzern und hat auch nicht mal eben schnell die Möglichkeiten, so zur Bank ganz leicht zu gehen und Kredite zu beantragen. Für die meisten machen Monat für Monat und haben ein paar stille Reserven, vielleicht auch Erspartes fürs Privatleben, was jetzt ins Geschäft reingeflossen ist. Also ich hoffe, dass sich die Branche schnell erholen kann. Das ist natürlich jetzt auch wieder möglich mit dem Restart, dass man das wieder in Angriff nimmt. Aber es ist auch, das muss man ganz klar sagen, viel Geld verbraucht worden. Das ist auch weg und das kommt so schnell auch nicht wieder. Und wir können nicht alle sagen, dass wir 2 Monate innerhalb von 12 Monaten auch wieder 1:1 aufholen können. Und je nach Finanzlage einiger Friseure ist das ein Problem, aber wir hoffen, dass die Kunden reichlich kommen und dass wir daran arbeiten können, dass wir es vielleicht 2021 im nächsten Jahr dann nicht mehr so stark spüren werden.
Wie ist das bei Ihnen persönlich? Hatten Sie Rücklagen gebildet, um sich vielleicht auf so einen zweiten Lockdown vorzubereiten? Oder wie konnten Sie das finanziell überhaupt stemmen, wenn jetzt sogar die Hilfen aus der Politik noch gar nicht angekommen sind?
Ja, ich persönlich muss sagen, ich hab zum ersten Mal erlebt, dass ich jetzt ein paar Monate nichts verdient habe. Das muss man auch mal sagen. Und natürlich geht man da an seine Rücklagen. Aber ich will auch nicht zu viel stöhnen, sondern ich will eigentlich mehr den Blick nach vorne richten. Ich bin immer grundsätzlich ein positiv denkender Mensch. Ich denke, es wird auch wieder aufwärts gehen. Wir wollen hoffen, dass die Kunden reichlich kommen. Das werden sie tun. Wir müssen eine gute Leistung bringen. Und was mich allerdings sehr in dieser Zeit auch gefreut hat, ist, dass die Bedeutung oder der Stellenwert oder insgesamt das Friseur-Image doch aufgewertet worden ist und vielen Leuten bewusst geworden ist, wie wichtig auch Friseur für ihr Alltagsleben ist. Und wenn man es mal nicht mehr hat, dann spürt man das und dann vermisst man das auch.
Dass Sie positiv sind und vor allem geblieben sind, das sehe ich vor mir. Ja, Sie lächeln mich an, Sie sprühen sozusagen vor Euphorie gerade, aber das finde ich irre, dass Sie das schaffen, weil ich kann mir vorstellen, dass für Sie auch der Druck einfach hoch war. Ich meine, Sie haben 19 Salons, über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 50 Azubis, also Lehrlinge haben Sie erzählt, dann haben Sie sich doch wahrscheinlich schon gefragt, so boah, wie soll das alles sein und wie schaffe ich es, diesen Druck überhaupt auszuhalten?
Das ist Druck, keine Frage. Ich muss aber auch ehrlich sagen, und was sehr positiv ist, was man auch in diesen Tagen auch spürt, ist auch vielfach die Unterstützung der Mitarbeiter. Also wir telefonieren viel, wir zoomen viel, die Mitarbeiter bieten sich auch an, da zu helfen, haben eine extrem hohe Leistungsbereitschaft. Und ich muss sagen, das macht schon auch Spaß. Wir arbeiten im Team, selbst wenn wir eine große Firma sind, aber trotzdem bei uns ist der Teamgeist in jedem einzelnen Salon und darüber hinaus. Auch meine ganzen Partner, ich habe ja 7 Partner insgesamt in unseren Salons und auch die alle sind tatenkräftig und alle wollen. Und ich habe ja auch eine Schulung gemacht für meine Mitarbeiter. Das ging immer über mehrere Wochen. Da haben wir immer zweimal in der Woche haben wir geschult. Unsere Auszubildenden haben wir noch intensiver geschult mit verschiedenen Kursen. Und mich motiviert, wenn ich um mich herum auch ein motiviertes Umfeld habe. Hätte ich ein frustriertes Umfeld, würde es mich wahrscheinlich mit runterreißen. Aber wir tauschen uns positiv aus.
Sie motiviert, dass Sie ein optimistisches und positives Umfeld haben, aber das ist ja umgekehrt auch so. Dieses Umfeld wird ja motiviert dadurch, dass Sie als Chef, als Vorgesetzter positiv bleiben. Haben Sie da so bestimmte Techniken als Chef angewendet, um das Team bei der Stange zu halten?
Natürlich habe ich gemerkt, dass die Mitarbeiter bei dem Lockdown, beim ersten Lockdown und auch beim zweiten Lockdown traurig abends das Geschäft verließen. Also, das war ein hochemotionaler Moment, weil man spürte auch bei allen, jetzt passiert etwas, was für uns nicht gewöhnlich ist. Und viele haben sich auch die Frage gestellt, wie geht es denn weiter? Schafft unsere Firma das? Leute haben mich dann angerufen und gesagt, wie sieht es denn überhaupt aus? Und also es waren auch einige von einer Angst geprägt, das muss man ganz klar sagen. Wenn plötzlich so der Salon schließt, ist das natürlich kein schöner Moment. Und für mich gab es eigentlich nur eine Offensivstrategie, dass ich immer gesagt habe, wir halten die Kommunikation aufrecht, wir bleiben im Gespräch, keine Isolation, wir bleiben im ständigen Kontakt, wir suchen uns mit fachlichen Themen zu erfrischen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich selber habe ein Seminar entwickelt mit 6 Schritten, das nenne ich One Touch More, das ist das Feeling, wie wir dann an unsere Kunden auch rangehen wollen. Und mit diesen Schulungen, mit den Gesprächen, mit dem Austausch haben wir auch wieder es geschafft, dass ein positiver Spirit bei den Leuten da ist. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil ich möchte unsere Leute auch froh gelaunt sehen. Dann ganz egoistisch gesagt, dann arbeitet jeder auch besser. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Also es ist ja immer eine Win-Win-Situation. Unsere Mitarbeiter wollen gewinnen, wir wollen gewinnen und unsere Kunden sollen gewinnen. Also wir haben eine Triple-Win-Situation, die wir erreichen wollen. Und da ist natürlich auch der gemeinsame Geist oder das gemeinsame Spirit, den man tragen sollte, auch extrem wichtig. Aber den muss ich sagen, den kultiviere ich schon auch lange vor Corona. Das ist eigentlich eins meiner persönlichen Ziele immer.
Können Sie das so ein bisschen erklären, weil das ist jetzt nicht so ganz offensichtlich, wie diese Unternehmenskultur, Win-Win-Win-Situation, Das klingt ja schon fast nach Unternehmensberatung, wie Sie das beschreiben. Also wie kultivieren Sie sozusagen eine positive Unternehmenskultur und Teamgeist im Friseurgewerbe?
Ja, es ist ganz einfach. Wenn Mitarbeiter zufrieden sind und auch eine gute und auch ein selber eigenes hohes Interesse haben an einer guten Arbeit, dann macht das immer eine Wirkung auf, wie die bei den Kunden auftreten und was sie aus den Kunden machen. So, und wäre es mir egal, wie sich Mitarbeiter fühlen oder mit welcher Motivation die arbeiten, weil wir da dürfen eins nicht vergessen, Friseur ist direktes People-Business, von Mensch zu Mensch. Also unsere Leute sitzen da nicht am Schreibtisch und am Computer und da kann man auch schlechte Laune vom Computer mal zeigen, dem Computer macht das nichts, den Schreibtisch auch nicht, aber wir bedienen ja Menschen und die Menschen spüren das und deswegen ist das für einen Friseursalon auch unglaublich wichtig, dass eine gute Laune spürbar ist, weil mit guter Laune lässt es sich leichter arbeiten. Da steckt gar kein großes Unternehmensberatungsprinzip dahinter, sondern es ist für mich eigentlich eine menschliche Sache. Aber ich habe oft erlebt, wenn Mitarbeiter unzufrieden werden und die Leistung am Kunden nicht mehr 100% erreicht wird, dann ist das für mich natürlich ein Nachteil, für die Kunden ein Nachteil und für die Mitarbeiter auch. Und wir können nur gucken, dass an diesen 3 Stationen alle ein positives Gefühl haben.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch manchmal gar nicht so einfach ist. Angenommen, Sie haben jetzt eine Neukundin, die zu Ihnen kommt, die von Ihrem großartigen Ruf gehört hat, dann 130 Euro für den Haarschnitt bezahlt und Sie haben vielleicht mal einen schlechteren Tag, warum auch immer, privat schlechte Laune und können nicht 100% abrufen. Das macht es auch irgendwie gerade schwierig in diesem Beruf, dass man immer auf die Sekunde Topleistung bringen muss, oder?
Wer das nicht kann, der braucht erst gar nicht Friseur zu werden. Das ist einfach, das ist eine Eigenschaft, die bringen Friseure grundsätzlich mit, weil Friseure lieben ja Menschen. Das ist ja einer der Charakter. Friseur ist eine offene Branche, eine tolerante Branche, eine ja auch lebensbejahende Branche. Das sind die Friseure und Sie sind auch immer positiv draus, weil sie auch gerne, und sie werden auch Friseur, weil sie eben nicht gerne im Büro arbeiten, sondern lieber mit Menschen arbeiten. Und dann, wenn man diese grundsätzliche Neigung hat, kann man das wahrscheinlich auch leichter erbringen. Aber es ist richtig, wir müssen uns auf die Kundin konzentrieren oder auf den Kunden konzentrieren. Ähnlich wie bei Ärzten. Ich denke gerade an einen Freund, der ist Chirurg. Ja, wenn der einen schlechten Morgen hat, also man muss auch eine professionelle Einstellung mitbringen. Das ist einfach wichtig.
Sind Sie denn manchmal noch nervös oder haben so eine Art Lampenfieber, wenn jemand ganz Neues, vielleicht auch Prominentes zu Ihnen zum ersten Mal kommt?
Also ich habe zumindest immer Respekt vor jeder neuen Arbeit. Das muss man auch haben. Das ist auch etwas, was man nie verlieren darf. Es ist immer so, wenn man zu leichtsinnig wird, dann verliert man schnell die Professionalität, weil man es dann auf die leichte Schulter nimmt. Also ich würde mal sagen, ich habe immer einen gesunden Respekt vor jedem neuen Menschen, der vor mir versucht, die Beweggründe zu erfassen, warum wir mal einen neuen Haarlook haben. Und wenn die Leute ja zu uns dann kommen, dann haben sie auch einen wahrscheinlich völlig anderen Wunsch und auch eine völlig andere Vorstellung. Und es ist auch eine große Verantwortung, jemanden von blond auf braun zu färben oder jemanden von kurz zu lang mit Extensions oder von lang zu kurz zu schneiden. Ich sag jetzt mal, das ist natürlich auch eine Verantwortung, der muss man sich auch als Friseur bewusst sein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was man bei guten Friseuren können mit einem Gefühl ganz schlecht umgehen, dass wenn Kunden unzufrieden sind und nicht glücklich mit dem Look sind. Also das berührt einen Friseur natürlich genauso. Deswegen hat man auch Interesse, dann immer noch die Situation immer richtig zu stellen. Aber man will ja, wie ein Koch. Ein Koch möchte auch, dass es den Leuten schmeckt, wenn er was gekocht hat. Und so ist auch unser Ziel. Wir wollen Haare machen. Es muss uns Spaß machen und die Leute sollen damit glücklich werden. Dann haben wir ein positives Gefühl.
Mhm. Sie haben gerade die Bezeichnung guter Friseur gewählt. Sie selber bezeichnen sich ja sogar als den besten Friseur, Düsseldorfs. Das steht auf Ihrer Internetseite als Slogan.
Ja, das habe ich mir nicht selber so ausgesucht. So viel Eigensinn soll nicht sein. Und die Frage ist auch, was bedeutet denn das Beste?
Genau, das wollte ich Sie fragen.
Ja, genau.
Also was unterscheidet Sie auch rein preislich insofern, dass Ihre Frisur sozusagen 130 Euro wert ist und nicht vielleicht 50 wie zwei Kilometer weiter?
Das ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man es erfasst, ist nicht allein die fachliche Leistung. Also es gibt genügend Friseure, die bezeichnen sich als gute Friseure und können alle gleich gut, ich nehme jetzt mal als Beispiel, einen Bob schneiden. Aber die entscheidendste Frage ist, steht der Trägerin der Bob und fühlt sich die Trägerin damit wohl? Also das heißt, es definiert sich nicht allein über fachliche Leistung, sondern auch über emotionales Können. Und natürlich, was auch noch viel wichtiger ist, ist, dass man kreativ sein kann. Also man muss sich etwas vorstellen können. Also angenommen, man hat jemanden sitzen und ich sag jetzt mal, die Kundin ist dunkelhaarig und man muss es schaffen können, sie sich im Blond vorzustellen. Also dieser kreative Prozess bei einem Friseur und der emotionale Prozess sind die beiden Prozesse, die man nicht in einer dreijährigen Lehre lernen kann, die aber am Ende des Tages den qualitativen Unterschied ausmachen. Die lernt man entweder durch eine gute Beobachtungsgabe, die lernt man durch Erfahrung, die lernt man durch Einfühlungsvermögen und ich nenne das ja das One-Touch-More-Feeling. Also es geht immer ein Teil über das Fachliche hinaus. Sicher, es gibt viele, die können gute Strähnen machen, aber es dreht sich darum, dass die Leute damit glücklich sind, dass man die Emotionen trifft und dass sie sich auch in diesem Look auch selber sehen und nicht nur verfremdet fühlen, was ja auch passieren kann. Und das sind Erfahrungswerte, die stehen nochmal auf einem ganz anderen Level. Dafür gibt es nämlich kein Seminar und keine Berufsschule und auch keinen Meisterkursus.
Dieses Thema Kreativität, kann ich mir vorstellen, ist extrem wichtig, gerade für Sie, der ja auch Trends sehen und umsetzen muss auf dem Friseurstuhl. Jetzt war ja bei Ihnen die besondere Situation in den vergangenen Monaten. Nach, sagen wir mal, 30 Jahren Vollgas bei der Arbeit hatten Sie erstmals vielleicht für eine so lange Zeit eine Pause. Wie haben Sie das genutzt, vielleicht auch für sich persönlich? Sind Sie mal in Urlaub gefahren oder so, um kreative neue Gedanken zu fassen?
Also, um ehrlich zu sein, ich habe gearbeitet wie selten zuvor. Ja, das klingt zwar jetzt verrückt, aber ich bin jeden Morgen aus dem Haus, 10 Uhr, ich war dann bei uns im Büro, dann haben wir im Büro sehr viel gearbeitet. Ich bin auch runter im Salon, habe mich auf verschiedene Dinge also auch vorbereitet. Ich selber habe auch noch ein Seminar kreiert für die Nach-Corona-Zeit, wie ich das eben schon sagte, One Touch More. Das werde ich jetzt auch nochmal stark publizieren. Und ja, ich beschäftige mich eigentlich immer fortlaufend mit meinem Beruf. Auch, ich muss sagen, ich mache das gerne, was ich mache. Ich mache es wirklich gerne und ich setze mich auch abends hin, trinke ein Glas Rotwein und versuche mir kreativ vorzustellen, wie kann es weitergehen. Und dann schreibe ich mir Dinge auf und arbeite mich in Sachen rein und ich entwickle eigentlich permanent etwas Neues. Dafür, ja, ich meine, viele Kollegen wissen das auch zu schätzen und wir führen auch gerne Gespräche, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man kann wirklich sagen, das ist auch Leidenschaft, wenn man das mal so, das ist zwar ein überstrapaziertes Wort, aber ich finde, wenn man etwas gerne macht, dann arbeitet man gerne und dann macht man das auch eigentlich pausenlos und ich bin mit meinem Kopf immer irgendwie bei der Arbeit.
Also Sie hatten jetzt gar nicht das Bedürfnis, mal eine Woche nach Mallorca zum Beispiel an den Strand zu fahren und die Schere im Kopf beiseite zu legen.
Verrückterweise ist das Schwerste, was man kann, wenn man nämlich weiß, der Salon ist zu und wir haben eine wirtschaftlich schwierige Situation. Und Sie denken an Ihre Mitarbeiter und Sie denken an Ihre Kunden und Sie denken, was ist denn in der Zeit danach? Ja, wenn man das alles abschütteln könnte, dann könnte man auch entspannen. Aber ich glaube nicht, dass einer, der jetzt ein Unternehmen hat, dann einfach mal sagen kann, ich nutze die Zeit und lege mich am Strand. Das würde mir ehrlich schwerfallen.
Mhm. Viele Unternehmen oder auch Geschäfte, deren Business bisher sehr analog funktioniert hat, wie natürlich auch beim Friseurwesen, haben ja versucht, in der Corona-Zeit so ein bisschen digitaler zu denken und auch übers Internet Geld zu verdienen. Haben Sie da auch auf gewisse Weise digitale neue Geschäftsmodelle entwickelt?
Ja, also digital können wir in allererster Linie Seminare machen. Das können wir, davon profitieren jetzt weniger unsere Kunden, aber unsere Mitarbeiter und eben auch Friseurkollegen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen und wir haben die Zoom-Calls für uns entdeckt und wir haben das Zoom wird ja permanent zelebriert und darüber können wir auch prima Seminare machen und wir haben entdeckt, dass wir eigentlich damit leichter und schneller schulen können. Das ist, ansonsten bleibt der Haarschnitt ein Haarschnitt. Wir könnten Kundenberatungen über Zoom machen, wobei uns da auch das Feeling fehlt, auch mal in die Haare reinzugreifen und auch einen Menschen auch mal stehend zu sehen oder als Ganzes wahrzunehmen. Im Ausschnitt hat man eigentlich immer nur, im Laptop-Ausschnitt hätten wir immer nur die halbe Wahrheit, wenn wir einen Menschen genau betrachten müssen. Also, wir arbeiten da an so ein paar Sachen, aber wir sind noch nicht fertig damit. Das muss man auch ehrlich sagen. Natürlich wird die Zukunft digital, aber unsere Kassensysteme oder Buchführung, das alles zu digitalisieren, ist leicht. Aber das echte Handwerk, das lebt natürlich von der tatsächlichen realen Situation, dass man es macht. Und auch das Mensch-zu-Mensch-Business lebt davon, dass man jemanden auch ganz und komplett wahrnehmen kann. Mit Stimme, mit Verhalten, mit Kopf. Und ja, die Haare, die Frisuren müssen ja nicht nur zur Kopfform passen, sondern sie müssen ja zur Ausstrahlung des Menschen passen. Und das ist nochmal ein Schritt weiter. Dafür muss man jemanden schon wahrnehmen.
Sie haben gesagt, Sie haben das Thema Seminare vorangetrieben. Ja. Das fand ich sehr spannend. Ich habe das im Internet über Sie gesehen, dass Sie ein Erfolgscoaching jetzt sogar anbieten. Mhm. 90 Minuten Online-Seminar für 95€ plus Mehrwertsteuer mit maximal 100 Teilnehmern. Da habe ich mir gedacht, wow, das ist ja erstmal ein ziemlich lukratives Business, was Sie sich da in der Zeit aufbauen konnten, oder?
Ja, das wollen wir auch lukrativ machen. Das ist ja auch, also sagen wir mal so, wenn man einen Satz liest für eine Stunde, ist das natürlich, oder es ist ein einstündiges Training, das stimmt auch. Aber ich muss natürlich sagen, die Vorbereitung ist ja dann doch sehr, sehr viel länger. Also wenn man das eigentlich erstellt, das dauert ja die große Zeit nachher. Wenn man das in einer Stunde, kann ich heute jemanden, sagen wir mal, zum Thema Beauty Sense, das ist eins meiner Lieblingsthema, also wie entwickelt man Kreativität, wie kommt man zum Schönheitssinn, wie kommt man zur Wahrnehmung von Kunden, ja, das ist natürlich schwer, das ist natürlich in einer Stunde relativ schnell geschult. Aber trotzdem, der Erarbeitungsprozess, der dauert Jahre und dann muss man ihn auch noch zusammenfassen. Also wenn man es in Stunden umrechnet, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus.
Das stimmt, aber der Vorteil ist ja, eine Friseurdienstleistung, also ein Haarschnitt dauert immer gleich lang. Ja. Während wenn Sie einmal dieses Seminar aufgesetzt haben, können Sie das beliebig oft halten. Natürlich müssen Sie es immer wieder anpassen, aber das ja. skaliert ja im Neudeutschen dann ja. schon. Irgendwie, ne?
Ja, ich bin auch mal gespannt, ob es so auch funktioniert. Wir fangen es ja jetzt anzubieten und wir werden mal sehen, ob das auch so klappt. Ich gehe da mal von aus. Das wird es mit Sicherheit wird es sehr gut werden. Sonst würden wir das ja gar nicht machen. Aber ich sag mal so, ich möchte immer besser sein als wie mein Preis. Das ist eins meiner Ziele. Also wenn ich 130 Euro für einen Haarschnitt nehme, dann möchte ich eigentlich so arbeiten, dass der Haarschnitt 160 kosten müsste. Und genauso ist es auch mit dem Seminar. Wenn ich das den Leuten anbiete zu dem Preis, dann möchte ich, dass sie sollen bei mir kein Geld ausgeben, sondern sie sollen Geld investieren. Und für jeden Euro, den sie bei mir ausgeben, sollen sie 2 zurückbekommen nachher im Alltag. Das wäre das optimale Geschäft.
Ein großes Thema, während Friseure geschlossen waren in Deutschland, auch in der breiten Debatte, war ja das Thema Schwarzarbeit.
Ja.
Da habe ich gesehen, dass Sie sich engagiert haben bei der Aktion, die da hieß Nur sicher beim Friseur.
Ja.
Mit dem Grund, das zitiere ich einmal kurz, der Schwarzmarkt boomt und täglich werden in Deutschland Haare geschnitten und gefärbt. Dies in einem unkontrollierbaren Umfeld, ohne Hygienekonzept, ohne Kontaktnachverfolgung.
Ja.
Ich persönlich habe das jetzt nicht so mitbekommen als Nicht-Friseur. Können Sie mir mal schildern, was da so abging?
Ja, das stimmt natürlich. Also die Salons werden geschlossen, weil man im Grunde genommen Kontakte vermeiden will. Also die Leute sollen sich nicht mehr die Haare schneiden lassen, sondern nicht mehr die Haare färben, nicht zum Friseur gehen, wegen der Ansteckungsgefahr. Jetzt haben die Salons zugemacht, stehen vor einer wirtschaftlich schwierigen Situation, aber trotzdem wollen sie weiter die Haare geschnitten haben und plötzlich finden dann in den Badezimmern und Küchen und Wohnungen plötzlich kleine Beauty-Partys statt mit 3, 4, 5 Personen. Und dann hat man quasi den Salon verlagert und dort sind keine Hygienemaßnahmen. Und dort achtet wahrscheinlich keiner darauf, dass er eine Maske trägt. Der private Bereich ist da völlig anonym, ist ein anonymer Bereich, da kann auch keiner reinsehen. Ist auch ein unkontrollierbarer Bereich. Wir wurden kontrolliert vom Ordnungsamt, ob wir alles richtig machen. Also versuchen wir, alle Regeln einzuhalten. Und andere können dann die Regeln einfach brechen und sich nicht dran halten. Also so geht es einfach dann locker fröhlich weiter. Und das verhindert natürlich, dass wir von dem Lockdown überhaupt runterkommen. Und das und dann werden die Zahlen auch nicht besser. Worauf wir freuen uns ja jeden Tag, wenn die Zahlen besser werden. Wenn man aber sagt, man schließt Geschäfte und dann findet alles im privaten Raum dazu statt, dann wird es nicht besser. Also deswegen habe ich mich beteiligt an dieser Aktion, Nur sicher beim Friseur. Und ich bin auch hundertprozentiger Überzeugung, dass es genau so auch richtig ist. Und dass der Schwarzmarkt boomt, konnte man im Fernsehen sehen. Wo kommen die ganzen Haarschnitte her?
Bei den Fußballern meinen Sie.
Fußballern, Sport, auch in der Politik und bei den Fernsehmoderatoren und alle diejenigen, die also sagen, wir sollen die Regeln einhalten, dann dürfen auch nicht die Regeln selber brechen.
War das denn bei Ihnen nicht auch so, dass mal eine Kundin oder ein Kunde, der vielleicht Ihre Handynummer hat, gesagt hat, Mensch, Herr Schmidt oder Oliver, wenn die sich duzen, komm doch mal vorbei, ich habe hier eine große Badewanne, dann machen wir das so?
Ja, natürlich. Und die Leute sagen natürlich auch immer ihre Vorteile. Aber jetzt ist es natürlich für mich besonders schwer. Ich muss Vorbild sein für meine Mitarbeiter und kann mir das gar nicht erlauben, dass das nachher rauskommt. Also da setzen mich natürlich auch manche Kunden, die man ja wirklich gerne mag und auch wirklich, wo man auch eine persönliche Beziehung so hat über die vielen Jahre, dann unter einen unnötigen Druck. Die Leute sehen natürlich sich selbst und ihren Ansatz oder dass die Haare zu lang geworden sind. Aber man darf nicht vergessen, ich bin da auch in einer Vorbildfunktion gegenüber meinen Mitarbeitern und muss da natürlich ganz klar auch mal Nein sagen können, ohne dass es der Beziehung einen Abbruch tut.
Wie bewerten Sie das denn, dass Friseure vor Gastronomen aufmachen dürfen?
Die Gastronomie hat zweifelsohne wahrscheinlich am schwersten getroffen von allen Branchen. Das muss ich sagen, tut mir leid. Ich selber habe ganz viele Freunde, die Gaststätten oder Restaurants haben und auch Hotels haben. Und das ist natürlich für die schade. Ich weiß aber auch, dass man Andere Länder haben es ja vorgemacht, dass man auch mit größeren Abständen auseinandersitzen kann. Also müssen die Betriebe alle wirklich geschlossen bleiben oder kann man auch unter Auflagen das Ganze regeln? Ich meine, Büros sind ja auch offen, ja, Anwaltskanzleien, Steuerberatungen, alles ist ja offen. Ich finde persönlich, man muss der Gastronomie mehr Freiraum geben, man muss denen Auflagen geben, dass die Leute sicher sind, aber schließen alleine ist auch keine Lösung. Also mir tut es schon leid.
Mhm.
Aber wir können deswegen jetzt nicht voll aus Solidarität sagen, wir machen auch nicht auf. Das geht natürlich auch nicht.
Das ist klar, aber das Spannende ist ja, dass die Politik begründet, warum sie jetzt schon jetzt am 1. März öffnen dürfen als Friseursalon, dass es eine Bedeutung für die Körperhygiene hat und es seien erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen. Das ist so der offizielle Grund der Politik, wo ich mich gefragt habe, okay, sind jetzt Friseure systemrelevanter als Restaurants und Gaststätten?
Also grundsätzlich muss man mal sagen, vielleicht, das mögen viele jetzt gar nicht so sehen, aber wenn Friseur gehört ja, ist ja auch wir gehören ja auch im Ursprung zu den Gesundheitsberufen mit. Das ist ja unsere traditionelle Herkunft, aber das geht jetzt sehr weit zurück. Das würde man heute nicht mehr so sehen, gar keine Frage, aber das ist der traditionelle Hintergrund des Friseurs. Und deswegen, wir werden auch bei uns, hat sich vieles aus der Tradition auch noch so in die Berufsschule noch reinverlagert. Zum Beispiel eins der ersten Kapitel, die jeder Berufsschule oder jeder Friseurauszubildende lernt in der Berufsschule, ist die Hygienevorschriften. Also alles das, was jetzt gepredigt worden ist und was wir jetzt kennengelernt haben an Hygienemaßnahmen, kommt in der Friseurlehre mit bei den ersten Kapiteln vor und wird da auch ganz stark penetriert und wird übrigens auch mitgeprüft. Deswegen sind wir durch diese Körpernähe, ist der Friseurberuf einer deutlicheren Hygiene, muss der Friseurberuf mit sich bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist, keiner sieht es so. Es ist etwas, was wir aber trotzdem lernen, was wir schulen und was wir auch in unserem Alltag leben müssen. Da sind wir auch unserer Tradition dann eben verbunden. Und ja, Friseurlehrlinge lernen das sofort, die Friseurauszubildenden. Und deswegen sind bei uns die Hygienemaßnahmen auch, ich weiß aber nicht, wie es in der Gastronomie ist, aber ich weiß, dass bei uns Hygienemaßstab hochgeschrieben wird.
Mhm. Also für meine Wahrnehmung haben es ja auch die Friseurinnen und Friseure, wie Sie ja auch vorhin schon gesagt haben, geschafft, den Beruf einfach in der Diskussion sehr gut darzustellen und die Relevanz zu präsentieren und auch zusammenzuhalten. Was ich besonders spannend finde, weil normalerweise, finde ich, ist der Wettbewerb ja sehr hoch zwischen Friseurinnen und Friseuren. Also allein preislich natürlich, man sieht die Preise sehr, sehr klar und hat allein in Düsseldorf, das habe ich mal nachgeschaut, über 700 Friseursalons, also auf 900 Menschen kommt ein Friseurbetrieb sogar. Wie würden Sie sagen, hat sich das durch Corona verändert, dieser sehr starke Wettbewerb?
Also wir haben zwar einen starken Wettbewerb, aber Friseure haben untereinander ein sehr kollegiales Verhältnis, auch von Salon zu Salon. Ich glaube, das gibt es vielleicht in keiner anderen Branche so stark ausgeprägt und so eine gegenseitige Solidarität und Gemeinschaft wie bei Friseuren. Das erleben wir auf allen Kongressen überall. Also Friseur, das sieht man auch in den WhatsApp-Gruppen, also Friseure aus einer Stadt in einer WhatsApp-Gruppe geben sich gegenseitig Tipps, obwohl sie 500 Meter vom Geschäft auseinander liegen, weil die alle denken, jeder hat seine Kunden, es wird nur dann kritisch, wenn die Kunde mal gerade zum anderen, dann fühlt man sich auf den Schlips getreten, aber grundsätzlich gibt es ein sehr gutes Gemeinschaftsgefühl. Die Frage ist, wie viel nach Corona dann noch da sind, wird sich auch zeigen, wie viel also auch wieder ihre Salons öffnen. Ich weiß, dass es einige gibt, die nicht wieder aufmachen wollen. Da ist also auch viel Frust dabei und auch sehr viel Enttäuschung und die Schwere der Zeit. Und dann kommt natürlich immer das Argument, wer weiß, ob das nicht in 2 oder 3 Monaten wieder so ist. Also die Angst, dann schaffe ich es nicht mehr mit meinem Laden. Also die schmeißen dann schon frühzeitig hin. Ich möchte jeden ermuntern, weiterzumachen, weil es kommt ja auch hoffentlich eine bessere Zeit. Es muss ja nicht immer schlecht laufen, aber da sind die Mentalitäten und die Charaktere eigentlich sehr unterschiedlich. Aber ich kann auch jetzt nicht aktuell sagen, wie viele Friseursalons geschlossen haben, aber ich weiß, dass sich auch Lieferanten, unsere Zulieferindustrie, da auch ganz große Gedanken machen und hoffen, dass es so viel wie möglich schaffen. Ist ja klar, für die würde ja auch ein großes Geschäftsfeld wegbrechen oder die Großhändler. Also es ist ja immer eine Verkettung des Ganzen. Unsere ganze Wirtschaft ist vernetzt. Also fällt ein Baustein, hat man einen Domino-Effekt sehr schnell. Der macht überall vielleicht anders auffallen.
Herr Schmidt, wir fragen für unseren Podcast auch immer unsere Community, welche Fragen die Leute da draußen an Sie als unseren Gast haben.
Bin gespannt.
Und wir haben hier eine sehr spannende Frage bekommen per WhatsApp, die ich Ihnen einmal vorspielen möchte.
Hallo, hier ist die Ute. Ich bin pensionierte Lehrerin und habe viel mit Friseurinnen und Friseuren gearbeitet. Deswegen meine Frage, warum ist es notwendig, dass es immer noch Trinkgelder in diesem Beruf gibt? Man könnte doch die Beschäftigten besser bezahlen. Vielen Dank.
Also das Trinkgeld hat nichts mit der Bezahlung zu tun, wenn ich das mal so sagen darf, sondern die Bezahlung wird geregelt über die Tarife und insbesondere, auch das ist jetzt auch wieder nur einseitig gesehen, weil im Grunde genommen die Bezahlung kann ja auch übertariflich sein. Der Tarif regelt ja nur das, was man zahlen müsste, um ehrlich zu sein. Da sind wir aber weit drüber. Der Tarif wird geregelt für ganz Nordrhein-Westfalen und manche dafür für ganz Deutschland. Das heißt, da sind natürlich Gebiete dabei, auf dem Land, so Gebiete wie in der Großstadt. Und überall hat man unterschiedliche Lebenskosten. Deswegen ist das Tarifthema nicht mehr überzubewerten, weil die meisten auch übertariflich auch bezahlt werden.
Also verdienen bei Ihnen die Mitarbeiter besser als bei anderen Salons?
Ich würde mal sagen, ja, da würde ich mich jetzt schwer tun, weil in anderen Salons würden sie ja vielleicht auch gut verdienen, aber wir versuchen, unsere Mitarbeiter natürlich gut zu bezahlen, besonders unsere stärksten Mitarbeiter versuchen wir so gut wie möglich zu bezahlen. Im Grunde genommen, hohe Löhne zahlen kann auch eine egoistische Arbeitgebersache sein. Das wird nämlich meistens übersehen, weil man will ja auch schließlich seine besten Leute behalten und wenn man denen nur Tarif, dann würde man sie nicht behalten oder sie würden nicht mehr diese Leistung abrufen. Also ich bin total dagegen, dass man dieses, was wird in einem Beruf verdient, so statisch sieht, weil das kann ja immer total unterschiedlich sein und das ist ja immer von den jeweiligen Qualitäten der Leute abhängig. Und wenn einer eine höhere menschliche Qualität oder höhere Arbeitsqualität oder Leistungsqualität entwickelt, da kann ich kein tarifliches Cluster anwenden. Wo ich aber ein tarifliches Cluster anwenden kann, ist, wenn Leute neu in den Beruf starten oder wenn sie gerade ihre Ausbildung beendet haben. Okay, dann ist das in Ordnung oder noch in der Aufbauphase sind. Aber danach werden sie sich ja auch weiterentwickeln. Trinkgeld ist eine rein persönliche Anerkennung und hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass sie eine Art Lohnausgleich sein soll. Das ist ein anderes Verständnis. Also wenn man sagt, man gibt ein Trinkgeld und das wäre eine Art Lohnkompensierung, so betrachten wir das nicht. Wir zahlen die Löhne, Punkt. Und wenn Kunden der Meinung sind, die Dienstleistung war besonders gut und der Service war super, dann ist das Trinkgeld eine persönliche Anerkennung, worüber sich auch die Friseure natürlich auch sehr freuen, gar keine Frage. Ich persönlich bin auch, weil ich dieses Trinkgeld auch immer zu schätzen wusste, auch in meiner Angestelltenzeit. Von daher bin ich auch persönlich, ich gebe auch gerne, wenn ich ins Restaurant gehe oder sonst wohin gehe, auch gerne Trinkgeld. Wenn der Service gut war, dann ist das eine persönliche Anerkennung.
Bekommen Sie selber noch Trinkgeld?
Nee, das hat irgendwann mal aufgehört, aber ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wo, aber würde ich Trinkgeld bekommen, ich würde es, glaube ich, in die Salon-Kaffeetasse für alle tun. Das ist,
ist ja eigentlich schade, wenn Sie gerade gesagt haben, es ist eine persönliche Anerkennung, wenn Sie es dann irgendwann nicht mehr bekommen haben.
Aber das, in dem Falle würde ich sagen, ist da meine Rolle nicht. Passt da nicht so ganz, ich weiß es auch nicht. Ich habe auch darüber ehrlicherweise gar nicht nachgedacht. Die Frage überrascht mich. Aber ich freue mich für die Friseure, wenn die Trinkgeld bekommen und sich dadurch was mit verbessern können, dann ist das, es ist eben Trinkgeld. Davon geht man abends aus oder macht sonst was und wird irgendwo noch indirekt belohnt für seine gute Arbeit.
Herr Schmidt, wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs, aber was ich Sie auf jeden Fall noch fragen wollte, Sie sind ja schon seit über 30 Jahren dabei oder noch länger, Sie haben ja erzählt, Sie haben sogar schon als 14-Jährige Haare geschnitten. Ja. Mal ganz salopp gefragt, wird Ihnen das nicht irgendwann langweilig?
Nee, das wird überhaupt nicht langweilig. Ich habe erstens in meinem Beruf, die Trends verändern sich, die Mode verändern sich, die Kundenansprüche verändern sich. Es hat sich so viel verändert in der ganzen Zeit. Ja, das ist unfassbar. Also in meiner Lehre gab es noch Dauerwellen und Einlegfrisuren und das war damals unser Hauptgeschäft und heute ist es Schneiden, Balayage und Calligraphy Cut und völlig andere Dinge. Und
Calligraphy Cut?
Was Calligraphy ist das? Cut. Ja, das ist ein guter Freund von mir, Frank Bohrmann, der hat eine Methode entwickelt, wie man Haare auf einer anderen Art schneiden kann, so dass sie nicht mehr hart abgeschnitten sind, sondern weich in sich abgeschnitten sind und dadurch kommt ein gesünderes und spürbar anderes Styling-Ergebnis dabei raus. Also es ist schon spannend und es hat sich, was wir übrigens großen Erfolg und mit viel Leidenschaft auch machen, wenn der Frank zuhört, dann sage ich jetzt nochmal Danke, aber in jedem Fall muss man klar sagen, es hat sich immer so viel getan und in meinem Beruf auch, dadurch, dass unser Unternehmen immer gewachsen ist, es haben sich nicht nur für mich mein Alltag mit den Trends verändert, sondern ich habe heute so viele Aufgaben als Führungskraft. Dann haben wir kaufmännische Arbeiten. Ich kümmere mich um die Unternehmenskommunikation. Ich entwickle Schulungen und ich schneide Haare. Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch ist das bei mir so vielseitig geworden und ich fühle mich an allen Ecken auch immer neu herausgefordert und dafür bin ich total dankbar. Ich bin nicht in einem, tja, in der Straßenbahn und mache nur eine Sache, sondern ich habe unglaublich viel zu tun. Darüber bin ich froh und ich kann nur immer wieder sagen, wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde, ich würde sofort wieder Friseur werden. Da würde ich auch nicht lange zögern und würde das auch sofort wieder machen. Es hat mir unglaublich viel in meinem Leben gegeben und wenn ich jetzt noch alles denke, was wir jetzt an Plänen haben für die Zukunft.
Erzählen Sie uns doch gerne ein paar, was sind Ihre Ziele für die nächsten Jahre?
Ja, wir machen jetzt eine Salon-Change in Essen, da haben wir auch ein Geschäft, da müssen wir aus einer Lage raus, weil da wird eine Galerie umgebaut, wir gehen jetzt in eine völlig neue Situation rein, ich habe mit einer Inneneinrichterin ein Salonkonzept vor einem Jahr entwickelt, wo wir uns die Frage gestellt haben, also es war schon vor Corona, wie wollen wir denn unsere Salons aussehen lassen in den nächsten 5 Jahren? Und wir haben so ein Musterkonzept gebaut, nachdem wir unsere Salons dann umbauen wollen. Und wir haben gesagt, was ist der neue Komfort? Sitzen wie in der Business Class im Flugzeug. Welche neuen Lichtkonzepte gibt's, dass die Haut und Haare super aussehen? Weil durch Instagram hat sich auch unglaublich viel dort verändert an Wahrnehmung, wie Menschen sich sehen. Die bearbeiten heute ihre Bilder. Also da gibt's ein neues Feeling. Wir überlegen uns, wie können wir das mit Lichtkonzepten in Zukunft auch anders machen.
Sind da auch Spiegel drin, wo ich mich anschauen kann mit anderen Friseuren, also Augmented Reality, mit anderen Frisuren, Entschuldigung?
Ja, das wäre jetzt, sowas müssten wir kaufen. Das wäre für uns schwer zu entwickeln. Wir sind da keine ITler. Aber wenn es sowas gäbe, ich könnte mir vorstellen, dass ich sofort darauf anspringen würde. Was das Wichtigste ist, unsere Mitarbeiter immer ständig weiterentwickeln zu lassen. Und ich habe so ein paar persönliche Ziele. Ich arbeite an neuen Standards. Wo wollen wir hin mit unseren Mitarbeitern? Und was wollen wir bei unseren Kunden für eine Wirkung erzeugen? Und vor allen Dingen unsere Mitarbeiter, wie können wir die auch sozial aufsteigen lassen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, da haben wir ganz, ganz viel zu tun. Und ich habe mir mal vorgenommen, ich tue so, als ob ich 25 wäre mit meinem Wissen von heute und in diese Richtung arbeite ich immer zukunftsorientiert.
Neue Salons eröffnen haben Sie jetzt nicht erwähnt bei den Zielen, also mehr Umsatz machen, neue Standorte, gehört das nicht dazu?
Doch, also ich muss dazu sagen, dass ich ja nie einfach gesagt habe, so ich suche mir jetzt einen neuen Salon, sondern Tatsache ist, mein Salonwachstum hatte eine ganz andere Basis und zwar in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich alles getan, damit meine Leute stark wurden. Dann habe ich sie stark gemacht und manchmal hatte ich das Pech, dass sie dann um die Ecke herum sich selbstständig machten. Da habe ich gesagt, also jetzt bin ich eigentlich bestraft. Das sollte ja nun mal nicht so sein. Daraufhin haben wir ein Partnerschaftskonzept entwickelt und immer wenn ich einen neuen Mitarbeiter oder wenn ich einen Mitarbeiter hatte, mit dem ich gerne einen Partnerstatus machen wollte, erst dann haben wir uns einen Laden gesucht. Also das heißt, ich suche keine Ladenlokale, sondern ich suche zuerst die Menschen. Und wenn ich die Menschen habe, dann kann ich ein Ladenlokal suchen.
Spannend. Also Sie bilden sozusagen nicht nur Friseure, sondern auch Unternehmer aus.
Ja, absolut. Und das ist auch wichtig. Darauf sind die Partnerschaften entstanden, die ich heute habe. Und wie viel das in Zukunft werden, Das weiß ich noch nicht, aber davon ist unser Wachstum abhängig. Aber es ist keine Expansionsstrategie im klassischen Sinne, sondern es ist eine People-Business-Strategie. Finden wir Menschen, mit denen wir ein weiteres Geschäft machen wollen, dann machen wir auch einen neuen Laden.
Was würden Sie denn sagen, ist der wichtigste Grund dafür, dass Sie es geschafft haben, vom Lehrling, der Sie ja mal waren, als Jugendlicher jetzt zum größten Friseurunternehmer in Düsseldorf mit über 200 Mitarbeitern?
Also ich würde mal sagen, mein großes Glück war, dass ich immer gute Leute kannte, die ich mir zum Vorbild nehmen konnte und von denen ich profitiert habe. Also heute sagt man ja Mentoring. Ich kannte dieses Wort nie, aber ich glaube, ich hatte immer auch gute Mentoren. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und Leute, die mir immer weitergeholfen haben in meiner geschäftlichen Entwicklung. Das fängt an mit meinen Eltern, meinem Vater, meine Mutter, das fängt an mit meinem alten früheren Chef, wo ich gelernt habe, was ich auch spannend finde, der Sohn von meinem alten Chef lernt heute bei mir. Das muss man
so
auch,
schließt sich
also,
der Kreis.
So ja. Schließt sich wieder der Kreis. Und darüber hinaus habe ich in der Branche auch immer tolle Leute kennengelernt haben, die mir einfach immer ein Schrittchen weiter geholfen haben. Und immer, es ist so ein banaler Satz, aber man sagt immer über den Tellerrand hinausblicken. Und ich glaube, kreative Menschen können sich vorstellen, können sich immer mehr vorstellen, als wie sie real jetzt in der jetzigen Situation sehen. Das ist eine Eigenschaft, die haben leider wenige Leute. Architekten können vor einer grünen Wiese stehen und können sich da ein Haus vorstellen, wie ein tolles Designerhaus aussehen kann. Friseure können sich bei Leuten neue Stylings vorstellen. Aber diese Kreativität bezieht sich ja nicht nur auf Sachen, sondern diese Kreativität kann man ja auch entwickeln in seinem beruflichen Leben. Und dann sieht man auch mal neue Perspektiven und neue Chancen und was man alles aus seinem Beruf machen kann. Arbeit ist etwas, was eine unglaubliche Lebensbeflügelung bringen kann. Man sagt so schön, die Arbeit soll Spaß machen. Das Problem nur daran ist, dass am Anfang macht Arbeit selten Spaß, weil man nämlich viele Dinge lernen muss. Ich sehe das, unsere Auszubildenden kriegen alle immer gesagt, die Arbeit muss Spaß machen. Ja, das stimmt. Aber am Anfang fegen macht nicht immer direkt Spaß, sondern wenn man das kann, das Haare schneiden, und dann fängt es an, Spaß zu machen. Also der Faktor Spaß kommt durch die Kontinuität, dass man dranbleibt, durch die Lernbereitschaft. Und wenn man lernt, auch Dinge neu für sich zu kreieren, dann schafft man es auch auf eigene Art und Weise, neue Erfolge zu sehen und neue Erfolge zu erkennen. Das hat etwas mit Selbstmotivation zu tun. Man meint immer, man muss motiviert werden. Das stimmt, wir müssen Leute motivieren. Aber man muss auch grundsätzlich seine eigene Selbstmotivation trainieren, weil das kann ja auch eine wichtige Antriebsfeder sein.
Ich finde es total inspirierend, Ihnen zu diesem Thema Beruf, Arbeit, Leidenschaft zuzuhören, Herr Schmidt. Und deswegen will ich da auch die letzte Frage dran andocken. Sie wissen ja, bei unserem Podcast machen wir am Ende erst dann Schluss, wenn es noch einen persönlichen Tipp gibt von unserem Gast. Und Sie haben ja eine Tochter, Efi, 17 Jahre alt, die vielleicht schon jetzt in dieser Entscheidung steht, welchen Beruf mache ich denn eigentlich? Ja?
Ja.
Und was raten Sie denn Menschen bei der Frage, was soll ich werden und wie schaffe ich es, einen Beruf zu finden, der mich glücklich macht? So glücklich, wie Sie sind mit Ihrem Beruf.
Ja, das glaube ich, dass man den Leuten auch vermittelt, an einer Sache dran zu bleiben und nicht direkt, wenn wir in den Beruf reinkommen, dann ist das ja keine Party. Wir müssen uns ja unseren Stellenwert schon erarbeiten. Und ich finde, Eva Maria macht das ganz toll. Die war ein paar Mal bei uns im Salon, hat da ausgeholfen, Service geholfen, Handtücher, Fegen etc. Hat auch schon so mal an Freundinnen Haarschnitte gemacht. Hat aber auch eine starke kaufmännische Neigung, also sie interessiert sich für viel und ich bin mal ganz gespannt, was daraus kommt. Wir entwickeln auch immer schon mal gemeinsame Pläne, aber wie es die Zukunft wird ja auch vieles zeigen. Aber wichtig finde ich, dass man lernt, und das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, wenn eine Situation mal schlecht ist, dass man sie zum Guten drehen kann, dass man diese Eigenschaften lernt. Also ein Turnaround zu machen. Also habe ich mal ein Problem auf der Arbeit, wie schaffe ich es, aus dem Problem selber rauszukommen, einen Turnaround zu praktizieren und eine schlechte Situation in eine gute zu verwandeln. Ich glaube, das ist eine wichtige Tugend zur Überlebensfähigkeit, egal in welchem Beruf.
Vielen, vielen Dank, Herr Schmidt, für dieses super spannende Gespräch und Ihnen viel Erfolg für den Start im März.
Ich danke auch. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer.
Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf Unplugged für heute.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Gedanken, Ideen und Anregungen per Mail an hallo@wirtschaftspodcast-düsseldorf.de. Oder ihr schickt uns ganz einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer dazu findet ihr in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt und uns vielleicht auch bei Apple oder Spotify eine Bewertung hinterlasst. Kommende Woche begrüßt euch an dieser Stelle Andrea Greuner. Zu Gast hat sie dann den Bäcker, Unternehmer und mittlerweile ja auch Politiker Josef Hinkel. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und viel Spaß bei eurem nächsten Friseurbesuch. Euer Max.
Wirtschaft Düsseldorf unplugged.